Ja, es gibt viele mögliche Wege durch diesen kleinen Band. Ich hoffe, Sie können mir auf dem meinen folgen, auch wenn Sie dabei einige Umwege in Kauf nehmen müssen. Auch Olga Martinova nimmt Sie in Ihrem kleinen Band in Anspruch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Olga Martinova, wann in der Geschichte der Menschheit die Lebenden die Toten zum ersten Mal als bedrohliche Übermacht empfanden, teilen Zahlen nur unzureichend mit. Dennoch steht fest, dass die Kluft zwischen der Masse derer, die diese Erde einmal bewohnt haben, und denen, die gerade ihre Gäste sind, unaufhörlich wächst. Selbst wenn die auf einen Höchststand von 10 Milliarden zusteuernde Weltbevölkerung, die laut UN-Prognosen gegen Ende des 21. Jahrhunderts wieder schrumpfen und unter die Zahl von derzeit rund 8,2 Milliarden Menschen fallen soll, ins Uferlose wachsen würde, hätte keine noch so explodierende Population die Chance, die 100 Milliarden Toten, die Demografen gegenwärtig veranschlagen, auch nur kurzfristig einzuholen. Die von Alexander dem Großen überlieferte Frage, ob es denn mehr Lebende oder mehr Tote gäbe, lässt sich seit jeher nur im Scherz stellen. Auch Olga Martinova, die sie in einem Gedicht ihres Bandes Such nach dem Namen des Windes aufnimmt, scheint sich so lächerlich zu finden, dass sie die tollkühne Vermutung, ein Gleichstand werde die Apokalypse ankündigen, Alexanders legendärem Streitross Bucephalus ins Maul legt. Kurz bevor er sein letztes Gewirr von sich gab, schreibt sie, habe die folgende Prophezeiung von sich gegeben. Wenn es gleich viele Tote wie Lebende gibt, kommt die Endzeit. Zugunsten der Lebenden kann man solche Rechnungen nur anstellen, wenn man die scheinbar so einleuchtende Symmetrie von diesseits und jenseits grundsätzlich in Zweifel zieht. Tatsächlich behauptet die nächste Strophe, mehr Lebende gibt es. Die Toten sind nämlich nicht mehr. Martinova paraphrasiert damit, was die Brahmanen dem hellenistischen König der Makedonier während seines Indienfeldzugs erwidert haben sollen. Ich zitiere, die Toten sind zwar zahlreicher, aber sie kommen nicht in Betracht. Die man sieht, sind mehr, als die man nicht sieht. So steht es in den Wundergeschichten aus dem Alexander-Roman, einer jener fiktionalen Weiterungen des ohnehin eher Legenden als Fakten verpflichteten Quartetts und Biografien, die bis heute als Quelle für das Leben des Feldherrn herhalten müssen. Alexander fragt überdies nach den nirgends zu entdeckenden Gräbern und wird beschieden, der Ort, an dem wir weilen, ist auch unser Grab. Denn wir begraben unsere Sorgen hier täglich im Schlafe auf der Erde und wenn wir gestorben sind, werden wir unter der Erde den ewigen Schlaf schlafen. Schließlich will er wissen, was ist stärker, der Tod oder das Leben? Und die Brahmanen erklären, das Leben. Denn die Sonne hat beim Aufgang stärkere Strahlen, beim Untergang scheint sie schwächer. Die mit einer betörenden Gravitationskraft ausgestattete Metapher des Ad Plures Ire, mit der die Römer in der Nachfolge der Griechen das Sterben bezeichneten, also das Hinübergehen zu den vielen, zu denen, die in der Mehrzahl sind, steht, wie Alexander erfahren musste, also unter einem kulturellen Vorbehalt. Dieser beruht nicht auf einer Leugnung des Todes, bietet gegenüber dem Leib und Seele einschließenden Auferstehungsversprechen, die der christliche Glaube formuliert, aber auch nur eine andere von Wiedergeburtsträumen und Seelenwanderungsfantasien gewährte Art von Trost. Im abendländischen Kontext kann das stumme Kollektiv aller Toten, das sich vor dem inneren Auge auftut, viele Formen annehmen. Man kann es als ungesunden Akt der Abstraktion empfinden, der einen am Leben hindert. Man kann es zumal in Momenten persönlicher Trauer als ein Memento Mori interpretieren, aus dem ein stürmisches Carpe Diem hervorgeht. Man kann es aber auch zum Gegenstand einer Rebellion gegen den sogenannten Skandal des Todes stilisieren, gegen den sich niemand obsessiver, wütender, verzweifelter und zuweilen komischer gewehrt hat als Elias Canetti. Seine lebenslang geführten Aufzeichnungen, die sein posthum erschienenes Buch gegen den Tod versammelt, heißt es, das Gewicht aller Gestorbenen ist ungeheuer. Was für Kraft erfordert es, ein Gegengewicht aufzustellen? Und wenn es nicht endlich geschieht, wird es vielleicht bald gar nicht mehr möglich sein, gegen das stündlich steigende Gewicht der Gestorbenen anzudenken. Neutraler gefasst, nämlich als einen Konflikt von Lebenszeit und Weltzeit, wie ihn der Philosoph Hans Blumenberg in seinem gleichnamigen Buch schildert, geht es dabei subjektiv um die Aufhebung des Ärgernisses, welches der Einzelne daran nimmt, dass die Welt über die Grenzen seiner Lebenszeit hinweg unberührt fortbesteht und sich noch andere Freuden zu erfreuen anschickt, als ihm selbst vergönnt sein mögen. Objektiv handelt es sich um eine Divergenz, die es erfordert, sich sowohl eine Zukunft auszumalen, die in der eigenen Abwesenheit stattfindet, wie eine Vergangenheit zu imaginieren, die in vielem ebenso unzugänglich ist. Blumenberg hält zu Recht fest, alle Geschichtserfahrung vollzieht sich in der schon weit geöffneten und sich immer noch weiter öffnenden Schere von Lebenszeit und Weltzeit. Das Gelenk der Scherenflügel, der Punkt ihrer Konvergenz, liegt jenseits dessen, was noch als Geschichte zugänglich sein kann, im unbestimmten Vorfeld nur nicht rekonstruierbarer Bewusstseinslagen. In seinen Ausführungen zur Metapher des Ad plures ire berichtet Johann Jakob Bachofen, wie ambivalent die Ehrfurcht vor dem unaufhaltsam anschwellenden Chor der Toten ausfallen kann. Die Bewohner des griechischen Megara, schreibt der Altertumsforscher in seiner berühmten Abhandlung Das Mutterrecht aus dem Jahr 1861, erkundigten sich beim Orakel von Delphi, wie es möglich sei, nach der Abschaffung der Königsherrschaft das Glück des Landes sicherzustellen. Sie erfuhren, dass es darauf ankomme, sich mit der Mehrheit auszutauschen. Die Megara nahmen dies zum Anlass, den Toten im Rathaus ein Heroon, ein Grabdenkmal zu errichten, um sich mit ihnen zu beratschlagen. Das stündlich steigende Gewicht der Toten, wie Canetti es empfand, und die Rationalisierung dieses Gefühls fallen ausnahmsweise in eins. Bachofen kommentiert es mit den Worten: Das ist ein Stimmenmeer, wie es der heutigen Demokratie wohl nicht gefiele. Und doch ist mit den Toten zu Rate zu gehen die sicherste Bürgschaft der Volkswohlfahrt und das große Losungswort unserer historischen Rechtsschule. Abgewandelt lässt sich das zweifellos auch für die Literatur beanspruchen. Wer schreibt, schreibt zunächst um seiner selbst und seiner Zeit willen, wahrscheinlich auch für die Nachgeborenen. Der Philosoph Boris Groys, über den Olga Martinova mehrfach geschrieben hat, erklärt in seinem jüngsten Buch Zum Kunstwerk werden, jede ästhetische Praxis als Versuch, sich unsterblich zu machen und mitten im Leben an der Herstellung der eigenen Leiche zu arbeiten. Aber das gelingt nicht ohne Rückgriff auf die Worte derer, die für elementare und archetypische Erfahrungen gültige Prägungen gefunden haben. Erfahrungen, die es fortzuschreiben und zu überschreiben gilt, mit Formulierungen, die früher oder später selber in jedes endlos wuchernde Konvolut von Texten eingehen, aus dem sich später womöglich andere bedienen werden. Erfahrungen, die schon in dem Moment, in dem sie festgehalten werden, zu erkalten beginnen. Durch die Lebenden, und hier geht es mit einer Zeile aus Giuseppe Ungarettis wiederum auf Michelangelos vatikanische Pietà-Skulptur zurückgreifendes Gedicht La Pietà, zurück zu Olga Martinova: Durch die Lebenden führt die Straße der Toten. Ennei vivi la strada, la strada dei defunti. Die Zeile steht vor einem kurzen Epilog am Ende ihres in 7 Kapitel gegliederten Bandes Such nach dem Namen des Windes. Zum wiederholten Mal versucht er, den Schmerz in die Schranken zu weisen, der mit dem Tod ihres Mannes Oleg Jurjew widerfuhr. 2018 starb er nach langer Krankheit mit 58 Jahren in Frankfurt am Main, wohin die beiden 1991 emigriert waren. Begraben liegt seine Asche, wie er sich es gewünscht hatte, auf dem jüdischen Friedhof seiner Heimatstadt St. Petersburg, dem vormaligen Leningrad, wo sie den 3 Jahre älteren als 19-jährige Studentin kennengelernt hatte. Jeder Tod reißt ein Loch ins Gewebe der Welt. Er verschiebt die gewohnte Tektonik der Dinge, und je näher einem derjenige gestanden hat, der gegangen ist, desto aufwendiger fallen die Mühen aus, sich sie wieder ins Lot zu bringen. Wenn man das Leben, in dem man sich eingerichtet hat, als Haus betrachtet, dann fehlt mal ein Fenster, mal eine Tür, manchmal eine ganze Wand. Im Fall von Oleg Jurjew fehlten Olga Martinova Dach und Fundament zugleich. Die beiden bildeten eine Lebens-, Liebes- und Arbeitsgemeinschaft von seltener Einmütigkeit. Wer die beiden nicht noch als Paar erlebt hat, und man konnte sie eigentlich nur als Paar erleben, wird sich daran erinnern, wie sie einander die Sätze aus dem Munde pflückten. Sie waren einander Gewährsfrau und Gewährsmann. Jede Antwort war an die offene oder stillschweigende Rückfrage: So war es doch, oder, geknüpft. Und wenn er dabei auch schweigsamer und brummiger auftrat als sie, die Außenministerin, so betrieben Olga Martinova und Oleg Jurjew doch eine zutiefst symbiotische Geschichtsschreibung. In dem Gedichtzyklus Der Averner See, betitelt nach dem Kratersee im süditalienischen Kampanien, durch den Odysseus und Aeneas einst in den Hades gelangt sein sollen, heißt es: Wir waren einander Mond und Sterne, Wein und Brot, Erde und Feuer, Wasser und Luft, Glatteis und Rad, Minuten und Zifferbalt. Doch es geht mit diesem verbrauchten Pathos nicht einfach so weiter. Gleich darauf wird man erfahren, dass sie einander auch Regen und Wurm, Fliegen und Frösche waren. Bau-, Gold- und Jauchegruben, Funktürme und Turmfalken, Ekzem und Balsam, Krähe und Aug, Durst und Suff, U-Bahnen und Eselsbrücken. Und da bin ich genug. Es gäbe all das nicht mehr, ich zitiere, wollte ich sagen, aber alles ist komischerweise noch da, voneinander getrennt, doch ineinander verfangen, wie wir jetzt, todsicher beides. Da sind Flugzeuge und Friedhöfe, sind zottige Ziegen und zickige Igel, sind Sandkästen mit vertrockneten Kindern, da ist vergorenes Blut und klarer Speichel, da ist die Unsterblichkeit, die als ein großer Gedanke an einem anderen See erschien, da ist der Schweiß der Edlen, den die Urenkelin angewidert abwischt. Über den O.J., also Oleg Jurjew, gewidmeten Gedichtband Such nach dem Namen des Windes kann man nicht, ohne das ein Jahr zuvor erschienene gleichfalls O.J. gewidmete Prosa-Tagebuch Gespräch über die Trauer reden. In zahlreichen Motiven, wie in literarischen und philosophischen Bezügen, bilden die beiden Bücher einen gemeinsamen Hallraum. Seinen lebensweltlichen Details ist das Gespräch über die Toten, die Gespräche über die Trauer, zweifellos das privatere Buch. Der Umschlag zeigt das Paar im fotografischen Schattenwurf. Der Vorsatz erinnert mit zwei Schnappschüssen an vergangenes Strand- und Hippieglück. Zwar nimmt auch Such nach dem Namen des Windes konkrete Lebensspuren auf, tritt von der eigentlichen Erinnerungsarbeit aber schon ein Stück weit zurück und versucht, diese in ihrer eigenen Flüchtigkeit und rasenden Vergänglichkeit zu ergreifen. Das beste Beispiel ist das Titelgedicht, in dem Weh und Verwehen des Zusammenfinden. Sie haben es gerade schon gehört, ich zitiere trotzdem nochmal. Warum benennt man einen Wind? Chamsin, Scirocco, Kojava, Euryclydon. Es gibt kaum etwas, was es weniger gibt. Nur seinen Übermut, einen Gartenstuhl kopfüber, ein schwimmendes Dorf, einen fliegenden Hut, die Windstränen. Auch Tote sind nichts weiter als ihre Namen und Folgen ihres Mutes und ihrer Blödigkeit. Was unterscheidet nun aber Lyrik und Prosa in Bezug auf das Klagen und Trauern? Beide Gattungen haben ihre eigenen Formen und Funktionsweisen hervorgebracht. Von den fiktiven Totengesprächen eines Lukian, die in erster Linie der moralischen Erziehung der Nachgeborenen dienten, bis zum essayistischen Memoir, wie es Joan Didion gleich zweimal schrieb, einmal über den Tod ihres Mannes, einmal über den der Adoptivtochter. Von der Elegie bis zur Schillerschen Nänie. Die Spannweiten, die sich bis in die unmittelbare Gegenwart verfolgen ließen, sind enorm. Ein Tagebuch zu führen, wie es Olga Martinova getan hat, ist sicher die naheliegendste Art, die täglich, wenn nicht stündlich wechselnde Trauertemperatur zu messen. Der Schmerz kommt in Wellen und ihn aufzuzeichnen ist ein auch von Therapeuten empfohlener Weg, Trauer als eine Praxis zu betreiben, die nach und nach lernt, sich selbst zu überwinden. Rein gedanklich mögen die Unterschiede von Lyrik und Prosa nur graduell sein. Doch das Privileg der Lyrik ist es, dem formlosen Kummer eine Form zu geben, die ganz bewusst so offen bleibt, dass sie eine Ähnlichkeit zum zuvor Formlosen behält. Selbst die fragmentarischste Prosa hat etwas Ausgehärtetes. Und auch für Olga Martinova gilt, dass ihr Gespräch über die Trauer durchaus aphoristisch und apodiktisch verfährt, während die Gedichte tastender und schwebender vorgehen. Sie vermitteln überdies ungleich besser eine kaleidoskopische Zeiterfahrung, in der Abwesenheit und Anwesenheit der Toten in einem gemeinsamen Raum aufgehoben sind. Mit Oleg Jurjew, dessen Notiz »Keine Zeit, alles geschieht zugleich«, sie im Gedicht »Edenkobner Tal« zitiert, beschwört sie eine Simultanität, die er als Widerstand gegen die unerbittliche, linearverrückte Lebensuhr verstand, ehe er mit Beginn seiner tödlichen Krankheit lernen musste, dass, zitiere, »die Abwesenheit des inneren Gespürs für die Zukunft«, wie es gleichfalls in den Notizen heißt, »mit der Abwesenheit der Zeit insgesamt zusammenfällt«. Einer durchnummerierten, abschließend, unabschließend mit dem Unendlichkeitszeichen markierten Folge von Strophen mit der wiederkehrenden Zwischenüberschrift zugleich unternimmt sie den paradoxen Versuch, im Vorwärts des Texts das Zurückliegende in seiner Gegenwart zu denken. Im Vorwärts des Texts das Zurückliegende in seiner Gegenwart denken, darauf kommt es an. Diese Kugelgestalt der Zeit fasst sie in einem der vielen Rätselbilder des Bandes. Die Zeit ist eine Zwiebelrose, die dann und wann leck wird und das zugleich hinauslässt. Gezeichnet die Elster. Die Elster wiederum bildet so etwas wie das geschwätzige Leittier eines umfangreichen Bestiariums, in dem auch Möwen, Tauben, Spechte, Krähen, Kolibris, Falken, Habichte, Eulen, Löwen, Hirsche, Ziegen, Füchse, Spinnen, Bienen, Wespen und Libellen ihren stillschweigenden Auftritt haben. Intelligente Elster, mit einem losen und besserwisserischen Mundwerk in der Menschensprache ausgestattet, lässt sich in ihrem Symbolgehalt nicht einfach auflösen. Als Teil der Rabenvögel gemahnt sie in Edgar Allan Poes Raven, der allerdings nur ein einziges Wort zu krächzen weiß, das bittere Nevermore. Martinova zitiert es in ihrem Gespräch über die Trauer. Ebenso gut lässt sie, die Elster, sich vor dem Hintergrund der nordischen Mythologie als Botin der Todesgöttin Hel interpretieren. Mit gleichem Recht könnte man ihr die Fortsetzung einer Privatmythologie sehen, die mit den sprechenden Vögeln ihres vorherigen, doch auf Russisch geschriebenen Bandes von Schwierig und Schwirka ihren Ausgang nahm. Er nahm seinerseits Bezug auf den zuvor entstandenen Roman Sogar Papageien überleben uns. Der Grund, warum diese Gedichte, wie das Gespräch über die Trauer, auf Deutsch geschrieben wurden, hat ausdrücklich mit dem Zwischenreich zu tun, als dessen Bewohnerin sich Olga Martinova versteht. Ich zitiere: Das Denken in einer Sprache, die du als Kind nicht kanntest, geschieht in einem gewissen Sinne im Jenseits oder eher zwischen Jenseits und Diesseits. Das Schreiben und Denken in einer völlig unbekannten Sprache ist eine Abstraktion wie der Tod oder die Zeit vor der Geburt. Olegs und mein gemeinsamer Raum bleibt Russisch. Ich spreche aus diesem Raum hinaus. Beim Passieren der Grenze wird die Sprache eine andere. Viele prominente Tote geistern als Stichwortgeber durch Such nach dem Namen des Windes. Und vor allem viele Todesarten. Heinrich von Kleist, der im Jahr 1811 erst seine Freundin Henriette Vogel, dann sich selbst am kleinen Wannsee in Berlin erschoss. Leo Tolstoi, der 1910 zusammen mit seinem Arzt und der jüngsten Tochter von seinem Landgut Jasnaja Poljana floh, nicht zuletzt von seiner Frau Sofia und im Haus von Ivan Osolin, dem Bahnhofsvorsteher von Astapovo, Aufnahme fand, wo er unter den Augen der Weltpresse seine letzten Tage verbrachte. Robert Walser, der schon über zwei Jahre, Jahrzehnte lang Insasse der Schweizer Nervenheilanstalt Heeresau, der am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1956 auf einem seiner Spaziergänge mit einer Herzattacke niedergestreckt wurde und in ein Schneefeld sank. Paul Celan, der sich 1970 am Pariser Pont Mirabeau in die Seine stürzte. Oder Pier Paolo Pasolini, 1975 am Strand von Ostia von einem Strichjungen ermordet wurde. Demgegenüber war der Tod von Oleg Jurjew, der, wie Olga Martinova in ihrem Gespräch über die Taten Trauer notiert, dem Sesari-Syndrom erlag, einer Form von Lymphdrüsenkrebs, wie der Volksmund sagt, von langer, elender Nüchternheit. Warum ist das alles dennoch nicht bedrückend? Was macht die oft erstaunliche Heiterkeit dieser Gedichte aus? Zum einen ist die Eurydike, die hier ihrem Orpheus in die Unterwelt nachruft, um keine wortspielerische und typografische Kapriole verlegen, wenn es darum geht, dem ewigen Gewinnertod zu trotzen. Einmal auf einem Bahnhofsvorplatz beginnt der Boden unter ihr zu wanken und sie fragt mit zusehends ausbleibenden Endsilben: Wer ist da unten? Ist da jemand? Ahoi, antwortet mir. Was wäre schlimm daran zu fallen? Ahoi, was wäre schlimm daran zu fahren? Antwort, halt, wartet. Ich, und das folgende Verb wird auf drei Zeilen verteilt, bin noch nicht ganz bereit zu denken, so zu tun, als würde ich etwas begreifen. Zum anderen verharrt die gewaltige, ironisch aufgefangene Abwärtsdrift solcher Zeilen nicht in der Vertikalen. Die Toten und Olga Martinova tut alles, um den Metaphern des Lichtlosen, Frostigen und Verwesenden zu entgehen, sind ein Teil dieser Welt. Sie klirren hell, weil sie Weilentrauben aus Glas sind. Sind Murmelspiel, sind gläserner Wein, gekeltert aus gemostertem Lächeln. Und wenn man es klug anstellt, ist es gar nicht so schwer, mit ihnen in Kontakt zu treten. Das Programm, dem gleich drei Gedichte im Titel folgen, lautet: Trotz schlechter Verbindung sprechend. Dem Formlosen eine offene Form geben, sodass sie eine Ähnlichkeit zum Formlosen behält. Wenn dies ein besonderes Privileg der Lyrik ist, dann zeigt es auch das finale Gedicht Women Who Have a Past oder Exegi Monumentum. Letztes ist eine Anspielung auf Horaz, die wir jetzt nicht an dieser Stelle nachgehen können, aber das wäre ein eigener interessanter Fall nochmal. In diesem Gedicht begegnen sich zwei Frauen, die Stadt Venedig und eine Besucherin, eine Sterbende und eine Lebende, die der Todgeweihten neidlos zugesteht, die Schönere von beiden zu sein, wie sie in ihrem Körper aus Wasser und Stein das Leben von Jahrhunderten speichert. Hier fügen sich die Klangsplitter eines unvergänglichen Karnevals zu einem Klangraum zusammen, der nur erhört werden will. Tag für Tag wird Venedig darin aufs Neue erschaffen, und zwar nicht als Wiederholung eines millionenfach aufgeführten Programms, sondern mit dem Versprechen, dass auch der scheinbar vertrauteste Vorgang und das geringste Detail einem unerwarteten Zusammenhang zu leuchten beginnen. Und so, wie Olga Martinova dabei das Netz webt und den Faden an der Stelle aufnimmt, bis zu dem andere ihn gesponnen haben, schießen die Momente und Epochen fröhlich zusammen. Es gibt Tauben, die Hölderlins Verse gurgeln, und einen geistreich plaudernden Carlo Gozzi, der einen komödiantischen Bogen zurück ins Settecento schlägt. Auch eine Anspielung auf Joseph Brodsky fehlt nicht, der die Melancholie der Stadt in seinem Buch Ufer der Verlorenen wie kaum ein anderer erfasst hat. Vor allem aber gibt es einen namenlosen Oktopus, der sein ohnehin kurzes Leben von rund 4 Jahren vor der Zeit aushauchen muss. Ein Tintenfisch am Ufer der Verlorenen niest vor den Füßen des Tintenfischers, heißt es da. Krümmt sich, zuckt, wie auf dem Bosch-Gemälde um die Ecke. Er hofft, der Tintenfischer würde ihm Eva aus dem Ockergrund ziehen, hofft auf einen gemeinsamen, boschesken Tanz der Verlorenen. Vergebliche Liebesmüh. Der Fischer wirft den niesenden Fang in einen Plastikeimer, schlurft schnaubend fort. In der Pfanne wird heute ein einsamer Tintenfisch mit seinen zarten Tentakeln zappeln, die nicht ganz vergangen und auf der Leinwand um die Ecke nach wie vor leben werden. Gleich, welches Venedig man allerdings in den Blick nimmt, es spiegelt nur einen winzigen Ausschnitt der Weltzeit, die schon deshalb jedes menschliche Maß überfordert, weil sie die Gattungsgeschichte um ein Vielfaches übersteigt. Dem Einzelnen bleibt gar nichts anderes übrig, als die ganze Pracht und das ganze Elend des Daseins innerhalb der ihm zugewiesenen Frist zu erkennen, in der er die Augen aufschlägt, bevor er ins Nichts zurücksinkt. Niemand weiß, ob Tintenfische bei ihrem letzten Atemzug davon träumen, ein Nachleben unter monströs entstelltem Gewürm auf einem Gemälde von Hieronymus Bosch zu führen. Doch wenn man ihnen etwas wünschen könnte, dann wäre es, noch einmal in der kleinen Ewigkeit von Olga Martinovas Dichtkunst zu erwachen. Okay.